Bastard Berlin.
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften geworden sein.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Wir erleben eine Zeitenwende.
Ich meine, wir müssen die Kirche doch mal im Dorf lassen.
Der alternativlose Podcast.
Sie hören Kontrafunk. Wir begrüßen Sie bei Bastard Berlin. Mein Name ist Benjamin Gollmer und wir starten in Folge 293.
Mein Name ist Marcel Joppa.
Grüße gehen raus nach West und Ost, denn es ist ja Einheitswoche, Freunde. Leider, da ist die Republik heute so gespalten wie die deutsche Regierungskoalition beim Thema Bürgergeld. Noch eine Landtagswahl in Ostdeutschland und Schwarz-Rot verschärft die Ossis freiwillig
nach Moskau. AfD-Bullshit und rechte Nazi-Propaganda für mich. Also da halte ich nicht viel von. Wer so eine Meinung vertritt, kann ich mal am Arsch lecken.
Na, mit Propaganda kennen Sie sich ja aus bei der ARD. Oder habe ich den sympathischen Passanten da jetzt falsch verstanden? Aber stimmt, es gehen gleich mehrere Risse durch die Republik. Etwa zwischen der Medienberichterstattung und der Realität. Oder eben auch quer durch die Gesellschaft bei den Themen Krieg, Migration, Corona und Klima.
Um nur einige zu nennen. Und es ist ja schon spannend, ne? Da haben wir seit einem halben Jahr eine neue Regierung, diesmal mit der Union an der Spitze. In den entscheidenden Punkten ändert sich aber nichts. Zumindest nicht zum Besseren. Dürfte jetzt aber auch die wenigsten überraschen.
Wir nehmen euch heute mit auf eine Reise durch Deutschland, das sich in den vergangenen Jahren sehr verändert hat. Wir blicken hinter die Kulissen von Bundestag, öffentlich-rechtlichem Rundfunk und der sogenannten Zivilgesellschaft. Bastard Berlin heute in der großen Einheitsedition.
Einigkeit und Recht und Freiheit sind eben Auslegungssache. Los geht's in unser erstes Thema.
Ja, es ist Einheitswoche in Deutschland, aber wir feiern nicht nur 16 Bundesländer, wir feiern nicht nur Schwarz-Rot geil, wir feiern auch Grün. Nicht die Partei, sondern die Religion. Der Tag der deutschen Einheit ist so viel mehr.
Jedes Jahr am 3. Oktober findet der Tag der offenen Moschee statt. Dass der Veranstaltungstag dabei auf den Tag der deutschen Einheit fällt, ist kein Zufall. Es ist bewusst so gewählt. Es soll zeigen, dass die in Deutschland lebenden Muslime sich als ein Teil des wiedervereinigten Deutschland verstehen und sich mit allen nicht-muslimischen Bewohnern verbunden fühlen.
So berichtet es der türkische Staatsfunk in Deutschland, TRT. Der Tag der offenen Moschee ist ein Zeichen der Integration. Nicht, dass hier einer denkt, der deutsche Feiertag soll abgeschafft werden. Ganz im Gegenteil.
Allerdings gebe ich zu bedenken, dass wir Deutschen jetzt nicht gerade Integrationsweltmeister sind.
Ach was?
Deutsche Einheit liegt jetzt 35 Jahre zurück. Und bis heute ist der Riss durch Biografien und Weltanschauung durchaus spürbar.
Je nach Blickwinkel sind die Ostdeutschen die echten Demokraten und die Kämpfer für die Meinungsfreiheit.
Oder man sieht es halt wie die Bundesregierung. Der Ostbeauftragte von Angela Merkel, Marco Wanderwitz, sagte 2021... Wir haben es mit Menschen zu tun, die teilweise in einer Form Diktatur sozialisiert sind, dass sie auch nach 30 Jahren nicht in der Demokratie angekommen sind. Zum Teil hätten sie gefestigte, nicht demokratische Ansichten und seien für andere Parteien nicht rückholbar.
Ja, recht hat er. Diese diktatursozialisierten Karriere-Ossis, die werden unser Land in den Abgrund stoßen.
Und noch etwas, ich will Sie mal aufklären. Sie haben eine Jungkommunistin, eine überzeugte Jungkommunistin zur Kanzlerin gewählt. Ist Ihnen das überhaupt klar? Denn Frau Merkel war, ja, Frau Merkel war FDJ-Funktionärin für Propaganda und Agitation. Das konnten nur eine überzeugte Jungkommunistin. Und sie durfte in Moskau studieren. Das waren nur Linientreue.
Die meinte Marco Wanderwitz natürlich nicht. Er meinte die Ostdeutschen, die ihr Kreuz bei der AfD machen.
Ach, die? Die sind natürlich schlimm. Wanderwitz hat ja gesagt, dass die in der Diktatur sozialisiert wurden und darum AfD wählen.
Ja, so habe ich ihn auch verstanden.
Wenn jetzt aber immer mehr Menschen AfD wählen, heißt das, wir leben immer noch in einer Diktatur.
Frieden! Freiheit! Keine Diktatur! Frieden! Freiheit! Keine Diktatur!
Das waren übrigens Bilder aus Leipzig. Da sind die Ostdeutschen in Massen auf die Straße geströmt, um für die Demokratie zu kämpfen. Das Video stammt aber nicht von 1989. Das war der 7. November 2020.
Wer ist denn jetzt demokratisch? Die Menschen aus Ost und West, die auf die Straße gehen und ihre Meinung sagen?
Schwierig. Also in Leipzig waren das die Blinddärme der Gesellschaft.
Ah ja, dann sind die Menschen demokratisch, die von ihrem passiven Wahlrecht Gebrauch machen, sich also wählen lassen?
Das ist auch schwierig. Nicht alle. Deswegen mussten wir bei den Wahlen in diesem Jahr ja gleich mehrere Kandidaten aussortieren. Die waren einfach nicht wählbar. Zum Beispiel in Ludwigshafen.
Dann sind aber doch hoffentlich die Menschen demokratisch, die von ihrem aktiven Wahlrecht Gebrauch machen, also die selber wählen.
Das ist jetzt sehr schwierig. Meinst du damit die Leute, die einfach so abstimmen, wie sie wollen?
Also abstimmen ist für mich, dass man das mit dem anderen abstimmt und nicht einfach über seinen Kopf hinweg macht.
Das ist Manuela Schwesig. Sie ist Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Und es wäre besser, wenn die Wähler sich vorher mit ihr abstimmen, wie sie abstimmen wollen. Ansonsten könnte das ganz schön in die Hose gehen im nächsten Jahr.
2026 wird in ihrem Bundesland abgestimmt. Eigentlich sollte das ja ein Selbstläufer werden für die SPD. Seit 1998 kommt der Ministerpräsident ja von den Sozialdemokraten. Und Manuela Schwesig, die gilt als beliebte Landesmutter. Sie hat ihre Krebserkrankung überstanden. Sie hat als Bundesministerin ein Kind bekommen. Selbst diese Russland-Gas-Affäre ist einfach an ihr abgeperlt.
Aber die Umfragen für die Wahl sind einfach desaströs. Ich meine, was heißt desaströs? Dafür müsste man ein neues Superlativ erfinden.
Desaströs, desaströser, am desaströsesten SPD.
Genau so. Wir zeigen euch jetzt bei NTV eine aktuelle Umfrage. Es könnte sein, dass ihr euren Augen dabei nicht traut. Es ist eine Umfrage zur Landtagswahl 2026 in Mecklenburg-Vorpommern.
Die SPD verliert 21%. Die Partei von Marlene Manuela Schwesig, sie halbiert sich und kommt nur noch auf 19%.
Die AfD gewinnt 21%. Die Partei von Live-Erik Holm verdoppelt sich auf 38%.
Auch in Sachsen-Anhalt wird im nächsten Jahr gewählt, aber auch da wollen sich die Wähler nicht mit den Politikern abstimmen.
Unangenehm. In Sachsen-Anhalt liegt die AfD im Moment bei 39%. Wollen wir den ganzen Quatsch vielleicht auch mal ein bisschen zusammenrechnen?
Ja, auf jeden Fall. Wir lieben Quatsch.
Ja, dann rechne mal die Ergebnisse von MacPom und Sachsen-Anhalt zusammen und vergleich mal die Parteien, Benjamin.
Okay, dann kommen die Grünen zusammengerechnet auf 8%. Das ist die neue Volkspartei. Die SPD kommt auf 26%, die CDU kommt auf 40% und die AfD kommt auf 77%.
Tja, Frau Schwesig, Herr Wanderwitz, was sagt man dazu?
Aber ich muss jetzt an der Stelle sagen, ich verlasse die Diskussion. Wir haben hier keinen wissenschaftlichen Konsens. Mir reicht's, wirklich.
Kommen Sie gern wieder.
Also ich muss sagen, das mit der Einheit zwischen Ossis und Wessis, ich habe das Gefühl, das dauert noch ein paar Jahrzehnte. Hm. Nach derzeitigem Stand will ich auch gar nicht wetten, wer hier eigentlich am Ende wen integriert.
Deswegen hoffen wir lieber auf eine Einheit von Schwarz, Rot, Gold und Grün.
Schöne Idee. Wenn wir damit fertig sind, sieht die Nationalflagge wahrscheinlich aus wie die LGBTQI-Plus-Flagge.
Und aus dem Bundesadler wird dann Pleitegeier. Aber Schwamm drüber. Es geht um das Zusammenleben der unterschiedlichen Religionen und Weltanschauungen. Die am schnellsten wachsende Religion der Welt ist der Islam. Und das gilt natürlich auch für Deutschland.
Wir schauen uns die Entwicklung der Gläubigen im Land an. Quelle ist Statista und wir blicken auf die Anzahl von Katholiken und Protestanten seit 2010 und der Muslime seit 2009.
Los geht's da mit der größten Glaubensgemeinschaft, mit den Katholiken. 2010 lagen die bei 24,7 Millionen. Seitdem haben sie rund 5 Millionen Mitglieder verloren.
Ich fall vom Glauben ab. Das ist krass.
Dasselbe Bild in der evangelischen Kirche. 2010 lag die bei 23,9 Millionen Mitgliedern. Seitdem hat sie fast 6 Millionen Mitglieder verloren.
11 Millionen Christen sind entweder verstorben oder haben den Kirchen den Rücken gekehrt. Der Trend ist unaufhaltsam und es geht immer weiter bergab mit beiden Institutionen.
Ganz anders sieht es mit dem Islam aus. Da ist es schwieriger, eine Zahl zu bekommen, da die Muslime nicht eine oder zwei große Institutionen haben, die da solche Zahlen überhaupt ermitteln. Für die muslimischen Gemeinden wird derzeit auch keine Kirchensteuer erhoben.
Wie bitte? Ich muss, ja. Im Islam gibt es keine Kirchensteuer?
Zack, hat das Kopftuch auf.
Das wäre was, oder? Meine Güte, ich sehe ganz neues Potenzial.
Ja. Also Statista hat versucht, da mal so Zahlen vorzulegen. 2009 gab es demnach 4,2 Millionen Muslime in Deutschland. 2020 waren es 5,5 Millionen. Das wäre ein deutlicher Zuwachs von über 30%.
Allerdings zeigt das nur den Zeitraum bis 2020 und nicht die vergangenen 4 Jahre mit Zuwanderung und Neugeburten. Fakt ist, die einzige große Glaubensgruppe, die in Deutschland wächst, sind die Muslime.
Und mit ihrer Größe wächst natürlich auch ihr Selbstvertrauen. Hier sehen wir eine Muslima am Checkpoint Charlie in Berlin. Sie ist am Rand einer Gaza-Demo und ruft in Richtung einer Pro-Israel-Demo.
Ich schäme mich für diese Gesellschaft, diese Art von Gesellschaft. Lern meine Sprache! Lern meine Sprache! Wir haben Religionsfreiheit! Nun, christliche, katholische Frauen tragen auch ein Kopftuch!
Welche Sprache meint die Frau?
Deutsch? Die Sprache der Liebe? Die Sprache des Propheten? Ich weiß es nicht.
Und wann hast du das letzte Mal eine Christin gesehen, die ein Kopftuch getragen hat, außer Herrn Golme?
Ich bin keine Christin. Tatsächlich nicht. Also ich glaube, das war 2017. Da war ich im Vatikan.
Ah, ja, verstehe. Gibt es eigentlich wirklich so viele christliche Frauen, die ein Kopftuch tragen?
Ja, die nennt man Konvertitinnen.
Ah.
Die haben sich als Muslime verkleidet. Aber mal Spaß beiseite. Natürlich ist das ein Vergleich von Äpfel und Birnen. Während in Deutschland nur sehr, sehr, sehr vereinzelt christliche Frauen ein Kopftuch tragen, ist das bei den muslimischen Frauen üblich, sogar bei Mädchen und bei kleinen Mädchen. Da redet die junge Frau auf der Demo also einfach Quatsch. Mhm. Interessanter ist es da schon mit der Sprache.
Lern meine Sprache! Lern meine Sprache!
Denn was die Sprache angeht, da gibt es Neuigkeiten aus Nordrhein-Westfalen. Dort regiert die CDU unter Hendrik Wüst zusammen mit den Grünen. Nordrhein-Westfalen gibt sich da auch so sehr große Mühe, das mit der Sprache richtig hinzubekommen.
Und darum gibt es in NRW Schulunterricht auf Arabisch. Und es gibt Abschlussprüfungen auf Türkisch und auf Albanisch.
Ehrlich gesagt, wir hatten da eine echte Bildungslücke, aber dann haben wir das Schulgesetz für uns entdeckt. Paragraph 2, Absatz 10 Schulgesetz. Die Schule fördert die Integration von Schülerinnen und Schülern, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, durch Angebote zum Erwerb der deutschen Sprache. Dabei achtet und fördert sie die ethnische, kulturelle und sprachliche Identität, also die Muttersprache dieser Schülerinnen und Schüler.
Deutschland fördert in seinen Schulen fremde Sprachen. Das soll dann die Identität der Kinder stärken. Es soll interkulturelle Kompetenzen aufbauen und das Bewusstsein für andere Kulturen vertiefen.
Ein Kind, das in seiner Familie Arabisch spricht, geht in die Schule und spricht dort im Unterricht Arabisch. Was hat denn das jetzt mit interkulturellen Kompetenzen zu tun?
Schauen wir uns mal ein Beispiel an. Nehmen wir Wuppertal. Hier seht ihr den herkunftssprachlichen Unterricht in Wuppertal. Angeboten werden 2 Termine auf Albanisch, 12 Termine auf Hocharabisch, 4-mal Italienisch und 9-mal Türkisch. Insgesamt kannst du in Wuppertal in 15 unterschiedlichen Sprachen Unterricht bekommen.
Bedeutet das, in Nordrhein-Westfalen gibt es 15 unterschiedliche Abschlussprüfungen in 15 unterschiedlichen Sprachen mit 15 unterschiedlichsprachigen Lehrern und Prüfern?
Wo denkst du hin? Es sind 26.
Nicht dein Ernst.
Aber sicher. Dazu gehören so schöne Sprachen wie Aramäisch, Sorani und Sasarisch.
Was ist denn Sasarisch?
Ich habe keine Ahnung, aber so sieht's aus. Sifte nosto hotasnik bike. Google hat das übersetzt mit sieben wir unser Fahrrad. Aber Google glaubt auch, das wäre Slowenisch. Ist aber Sasarisch.
Aber Google ist so doof.
Ja, aber Deutschland ist sehr klug. Was meinst du erst, wie klug wir es werden, wenn die Sasaren mal so richtig angekommen sind bei uns?
Mit diesem herkunftssprachlichen Unterricht können die Schüler dann ihre Abschlussnoten verbessern. Aber die Regierung, die will noch mehr.
Schlecht in Deutsch, aber gut in Arabisch. Für die Oberstufe kein Problem.
Das ist Franziska Müller-Rech. Sie sitzt für die FDP im Landtag und berichtet bei TikTok über die Pläne der Landesregierung.
Der Satz ist etwas kompliziert, ich lese vor. Ferner wird der herkunftssprachliche Unterricht gestärkt, indem künftig gute Leistungen in der Sprachprüfung auch beim Erwerb der Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe berücksichtigt werden kann. Was bedeutet das denn? Bist du gut in deiner Herkunftssprache, aber noch nicht gut in Deutsch? Ja, dann schicken wir dich trotzdem in die Oberstufe, kannst du trotzdem Abi machen.
Wenn das so kommt, wie Müller-Rech das darstellt, bedeutet das, Viertklässler, die schlecht in der Schule sind, können ihre Schwächen ausgleichen durch gute Fremdsprachen. Sprachenkenntnisse.
Sie kommen dann also mit fehlenden Deutschkenntnissen oder fehlenden Fähigkeiten in die 5. Klasse.
Aber was passiert dann? Dann kommen sie ja in Physik oder Biologie trotzdem nicht hinterher.
Ja, was machen wir denn da?
Wie wäre es mit Physik und Biologie auf Sasarisch?
Ja, oder Slowenisch.
Ja, und natürlich Hocharabisch.
Lern meine Sprache! Lern meine Sprache!
jetzt mal ganz ehrlich, wenn wir eine Klasse haben, in der 15 Kinder Arabisch als Herkunftssprache haben, 3 Ukrainisch, 6 Türkisch und 4 Kinder haben Deutsch als Herkunftssprache, warum reden die im Unterricht dann überhaupt Deutsch?
Du meinst, die sollten sich auf Sasaisch unterhalten?
Ich meine, die sollten sich darauf einigen, was die Mehrheit spricht. In diesem Fall Arabisch. Das stärkt definitiv die interkulturelle Kompetenz. Und Deutsch können die Kinder ja dann einfach, weiß nicht, 3 Stunden am Nachmittag lernen. Und dann können die sogar ihre arabische Abiturprüfung mit ihren Deutschkenntnissen aufbessern.
Marcel, das lobe ich mir. Das ist ein sehr fortschrittlicher Gedanke. Ohne Migration kein Austausch.
Der ehemalige Fraktionsvorsitzende der AfD, Alexander Gauland, behauptete zum Beispiel bei einer Rede 2018, ich zitiere, die Bundeskanzlerin will vollendete Tatsachen schaffen, bevor sie abtritt. Sie will den Bevölkerungsaustausch unumkehrbar machen. Wir sollen als Volk und als Nation allmählich absterben. Ich weiß nicht, was der geraucht hat, aber war nicht gut.
So erklärt uns der YouTube-Kanal Arolsen Archivs den großen Austausch. Übrigens finanziert sich diese NGO vom deutschen Außenministerium. Meinst du eigentlich diesen Austausch, also diese rechtsextreme Verschwörungstheorie?
Nein, ich meinte den Austausch an sich. Derzeit sorgt ja eine Kampagne aus Köln für Aufsehen. Natürlich ist auch die am Ende mit Steuermitteln finanziert und wird von einer NGO organisiert. Die Kampagne heißt Wir sagen Ja zur Migration und die zeigt Bürger, die ihre positive Meinung zur Migration erklären.
Darunter auch dieser Mann. Er sagt, ohne Migration kein Austausch, keine Erneuerung, kein Fortschritt.
Ist das auch so ein AfD-Ehrenvorsitzender?
Nein, das ist der Vorsitzende der Grünen in Köln-Mülheim. Der heißt Stefan Winkelmann und ist Kandidatin im Bezirk Mülheim.
Und der ist Austauschbefürworter. Ja. Ganz egal, wie der Austausch gemeint ist, er passiert vor unser aller Augen. Nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern im ganzen Land. So auch in Schleswig-Holstein.
Liebe Mitglieder der islamischen Glaubensgemeinschaften in Schleswig-Holstein, ich wünsche Ihnen zum begonnenen Ramadan alles, alles Gute.
Das war der damalige Landtagspräsident in Kiel, Klaus Schlie, im Jahr 2020. Schon damals gab es Ramadan-Grüße, jetzt ist das Land aber viel weiter. In der vergangenen Woche, berichtet der NDR, Land und Verband islamischer Kulturzentren schließen Vertrag. Das Land Schleswig-Holstein und der Landesverband der islamischen Kulturzentren haben sich in einem Vertrag auf Stärkung der Bildungsarbeit und rechtliche Absicherung gelebter Praxis verständigt.
Das bedeutet, Ramadan und Opferfest werden ab jetzt vom Land Schleswig-Holstein als islamische Feiertage akzeptiert. Schüler und Beamte können freigestellt werden.
Das Fach islamische Religion kann jetzt als Unterrichtsfach an Schulen eingeführt werden.
Der Verein VIKZ, also zusammengesprochen WIKS, darf Imame ausbilden und eigene Bildungseinrichtungen betreiben.
Damit soll gelebte Praxis rechtlich abgesichert werden, schreibt der NDR. Was bedeutet denn das genau?
Ja, das wird jetzt im Text leider nicht genau erklärt. Also ich vermute, am ersten Tag des Ramadans und am ersten Tag des Opferfestes sind muslimische Kinder sowieso nicht in die Schule gekommen. Jetzt dürfen sie aber der Schule fernbleiben.
Und nicht-muslimische Kinder?
Ja, die müssen in die Schule gehen.
Und an Weihnachten?
Geht keiner in die Schule.
Ja, ausgetauscht wird in Deutschland auf jeden Fall. Und auch das hat mit Migration und den typischen Debatten darum zu tun. Vor über 220 Jahren wurde in Berlin ein neues...
Ja, da freue ich mich schon drauf. Ja, ja, das machen wir jetzt gleich. Aber Herr Jopper, ich wollte noch ein Wort zu dem Thema sagen. Ja? Ich finde es wirklich interessant. Also es gibt eine gelebte Praxis und die wird jetzt einfach in rechtliche Form gegossen.
Ja.
Das bedeutet ja nichts anderes als, vorher haben sie gemacht, was sie wollen und jetzt machen wir, was die wollen.
Das wäre ungefähr so, als wenn du in Neukölln sagst, die Müllabfuhr kommt jetzt gar nicht mehr, damit wird gelebte Praxis in Gesetz, in die Realität.
Ja, ja, du kannst es natürlich durch den Kakao ziehen, aber die Frage ist ja folgende. Und wir haben das bei Basta Berlin ja schon seit Jahren als Thema. Wir sprechen seit Jahren darüber, dass es ja eine Anpassung der aktuellen Mehrheitsgesellschaft an eine aktuelle Minderheit gibt.
Ja.
Je größer diese Minderheit wird, desto wichtiger wird sie auch, desto lauter und desto fordernder wird sie. Und die aktuellen Gaza-Proteste sind ja nichts anderes als ein Ausdruck dieses neuen Selbstbewusstseins. Dass die mittlerweile ja zum Teil auch diktieren, was Regierungen zu tun haben. Ich meine, es ist kein Zufall, dass die Spanier, dass die Franzosen, dass andere Länder jetzt auf einmal sagen, ja, Palästina, das erkennen wir jetzt an, das ist jetzt ein richtiger Staat. Leute, bei aller Liebe und bei aller Wut über das, was da gerade passiert. Es ist kein Staat und es ist nicht mal auf dem Weg, ein Staat zu werden. Ihn also jetzt anzuerkennen, passiert aus mehreren Gründen, aber vor allem auf Druck von der Straße. Das heißt, Macron knickt ein vor Leuten, die ihm 6-mal im Jahr Paris verwüsten. Das ist die Realität und das sollten wir vielleicht mal besprechen.
Macron und auch Starmer, die ja auch ungefähr genauso stark im Sattel sitzen wie doch Friedrich Merz sitzen müh stärker. Noch im Sattel.
Ja, der hat nur andere Leute, die ihm im Nacken sitzen, ja, damit er das eben gerade nicht macht. Aber es ist deswegen keine unwichtige Debatte. Und das ist genau das, was wir vor einigen Folgen gesagt haben. Wir haben die Aufgabe, zu beschreiben, was in Deutschland gerade passiert. Und das hat auch viel mit dem Islam zu tun. Wir haben gestern Abend miteinander telefoniert und wir haben gesagt, so, Migration lassen wir diesmal raus, spielt jetzt keine Rolle. Aber dann drängten sich viele Sachen auf. Und Wir haben euch versprochen, dass wir es im Auge behalten, wenn sich Deutschland verändert und dass wir es immer wieder ansprechen.
Gerade zum Tag der deutschen Einheit, finde ich, passt das eigentlich ganz gut.
Genau richtig. Und dann kommst du mit dem nächsten Punkt, habe ich jetzt heute nicht reingenommen. Also es gibt 4 Schulen in Hamburg, da gibt es Probleme mit dem Musikunterricht während des Ramadans, weil dann auf einmal die Auffassung von manchen Schülern ist, dass man während des Ramadans nicht singen darf und keine Musik hören darf. Gut, aber was ist denn außerhalb des Ramadans? Darf man denn da Musik spielen? Darf man da singen und tanzen? Was darf man denn überhaupt noch? Darf man schwimmen gehen? Darf man zusammen mit Frauen beten? Darf man zusammen mit Frauen Unterricht machen? Was darf man denn eigentlich? Darf man überhaupt Unterricht machen während Gebetszeiten? Das sind doch die spannenden Punkte und über die diskutieren wir. Und dann kommen wieder so Experten, wie ja vor kurzem noch Elmar Teversen, der aus dem 2015 vorgerechnet hat, dass es ja sowieso gar keine Rolle spielt, weil der Anteil der Muslime in Europa ja so klein ist. Ja, das ist er. Aber beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern ist er klein. In den meisten Gemeinden. Aber das ist ja in den Ballungsräumen überhaupt nicht. Da ist der Anteil der deutschen Kinder klein. Sehr klein.
Und das wird ja auch von Mecklenburg-Vorpommern, den kleinen Gemeinden, irgendwann auch, also mit der Flüchtlingskrise hat man es ja dort auch mitbekommen, weil dann da plötzlich Unterkünfte gebaut wurden, weil das im Stadtbild vorher nicht sichtbar war. In Neukölln ist es vielleicht, ich sag mal, anfangs gar nicht so sehr aufgefallen.
Ja, aber es diffundiert dann natürlich auch in die Vororte und es diffundiert dann auch in die Landkreise. Und deswegen für alle, die sagen, das betrifft mich doch gar nicht. Ja, demnächst auch in Ihrem Kino. Das werden wir schon noch erleben und deswegen müssen wir darüber sprechen. Und dann ist die Frage, wie gehen wir damit um? Und die Antwort, die Deutschland trifft und die England trifft und die viele andere treffen, die Antwort ist immer die gleiche. Wir geben nach, Sie wollen das, Sie machen Druck in die Richtung. Also geben wir nach und machen Druck in die Richtung.
Wir waren ja gerade schon in Berlin. Darf ich jetzt auf meinen 220 Jahre alten Berliner Kiez zu sprechen kommen?
Aber herzlichen Glückwunsch, gerne doch. Ich freue mich.
Also so lange ist es schon her, dass da ein neues Stadtviertel in Berlin gebaut wurde. Der spätere König Friedrich, der ließ das so nach seinem eigenen Namen benennen. Und so wichtig war das ihm nämlich.
Ja, die Friedrichstadt. Mhm. Die beherbergt natürlich auch die Friedrichstraße. Friedrichstadt-Palast kennt ihr vielleicht auch. Mhm. Und da liegt übrigens auch der weltberühmte Gendarmenmarkt. In der Friedrichstadt befinden sich heute die Bundesministerium für Finanzen, Entwicklung, Landwirtschaft, Familie, Gesundheit und auch Justiz.
Aber dort befand sich auch seit über 200 Jahren eine ganz besondere Straße. Vielleicht nicht besonders schick, aber besonders umstritten.
Der Streit um die Umbenennung hatte jahrelang die Berliner Gerichte beschäftigt. Nun ist die Mohrenstraße im Berliner Bezirk Mitte offiziell umbenannt worden.
AFP berichtet über die unaussprechliche, die Straße mit dem bösen Namen. Mm. Die Straße, deren Name von 1707 bis 2025 ab jetzt bitte aus dem Gehirn gelöscht wird. Das sind sogar über 300 Jahre.
Über 300.
Ja, wenn ich rechne, ist immer schlecht.
Schieß mich tot. Der Berliner Rundfunk, der Rundfunk Berlin-Brandenburg, der RBB, der hat Ende August ein langes Interview mit der Ethnologin Regina Röhmhild geführt. Anfangs nutzt der RBB da noch einmal den Namen der verbotenen Straße. Dann aber wird sie im Interview umbenannt. Hier, wir sehen's. Frau Röhmhild, warum ist die Umbenennung der M-Sternchenstraße überhaupt so wichtig?
Sag mal, du wohnst doch in Berlin. Wo wohnst du nochmal?
In der Anton-Wilhelm-Amo-Straße.
Hast du nicht früher in der
M-Sternchenstraße gewohnt? Ja, früher. Aber dann kam der große Austausch und seitdem lebe ich in der Anton-Wilhelm-Amo-Straße.
Anton-Wilhelm-Amo, der erste bekannte schwarze Philosoph und Rechtswissenschaftler in Deutschland, war bloß ein Kind, als er von Westafrika an den Hof von Wolfenbüttel gebracht wurde.
Was macht Anton Amo so besonders? Das erklärt uns Deutschlandfunk Kultur. Erst versklavt, dann Philosoph. Anton Wilhelm Amo war einer der herausragenden Philosophen des 18. Jahrhunderts, lebte in Deutschland. Heute ist er weitgehend vergessen. Einer der Gründe, er war schwarz.
Als Kind wurde er versklavt, aus Afrika in die Niederlande verschleppt und dann an den Herzog von Braunschweig verschenkt. Er studierte in Halle und Wittenberg und wurde Philosoph. So erfahren wir es im Deutschlandfunk.
Ey Leute, warum haben wir noch nie von dem Mann gehört? Das ist wirklich Hollywood-Format. Ja. Das ist eine unfassbare Geschichte und ja auch wirklich spannend. Mhm. Da schreibt ein schwarzer Exklave während der Kolonialzeit über die Rechte von Afrikanern in Europa. Und das Unrecht seiner Kindheit wiederholt sich. Wegen seiner Hautfarbe wird sein Werk einfach vergessen. Bis die M-Sternchenstraße in Berlin endlich umbenannt wird und Anton Wilhelm Amo die Würdigung bekommt, die er verdient. Unfassbare Geschichte.
Unfassbar. Und gelogen. Das jedenfalls sagt ein Sklavereiforscher aus Halle, Professor Michael Zeuske vom Bonn Center for Dependency and Slavery Studies, der fürchtet, Amo kommt aus einer Sklavenhalterdynastie. In der Berliner Zeitung hat er mehrere Dokumente aus der Archivforschung vorgelegt, unter anderem eine Art Antrag, dass Amo kostenlos nach Afrika übersetzen kann und ein Dokument, das zeigt, wie er nach Europa gekommen ist. Dazu schreibt Professor Zeuske:
Die Analyse beider Dokumente erlaubt es, uns festzuhalten, dass weder der junge Amo noch der Amo am Hof in Wolfenbüttel jemals Sklave gewesen ist. Der Vertrag von 1706 erlaubt es im Gegenteil, von Amo als Mitglied einer indigenen Sklavenjäger- und Sklavenhaltergemeinschaft zu sprechen, die damals Agonatze-Nationen oder Agonatzen genannt worden sind und mit den Niederländern verbündet waren. Ihre Führer, die Kabukiers, waren indigene lokale Machthaber, Sklavenzulieferer und Händler sowie Sklavenhalter.
Und weiter unten heißt es, Amo, zur Zeit des Vertrages vermutlich 8 Jahre alt, war nicht selbst Sklavenjäger, Sklavenhalter und Sklavenverkäufer, aber er gehörte zur Elite einer politischen Gemeinschaft, die Sklaven hielt und Kriegsgefangene sowie Sklaven an die verbündeten Niederländer lieferte und verkaufte.
Und wenn das stimmt, ist die unfassbare Geschichte auf einmal ganz anders gelaufen. Ein privilegierter Junge aus Afrika, der von der Sklaverei profitiert hat, kommt nach Europa und lebt hier ein ausgesprochen privilegiertes Leben. Er darf studieren, promovieren und philosophieren.
Und 300 Jahre später benennen sie dann auch noch eine Straße nach ihm.
Die AWA-Sternchenstraße.
Ja, wir leben heute in dem besten Deutschland, das es jemals gegeben hat. Lassen Sie uns all denen danken, die daran mitgewirkt haben, mitgearbeitet haben. Freuen wir uns gemeinsam daran und vor allem bauen wir darauf für eine gute Zukunft.
Benjamin, hast du dich gerade übergeben, weil wir da den Bundespräsidenten zeigen?
Quatsch, ich habe mitgewirkt.
Lassen Sie uns all denen danken, die daran mitgewirkt haben.
Gern geschehen! Frank-Walter Steinmeier in seinem Lieblingsfiebertraum, das beste Deutschland aller Zeiten.
Ja, das ist wirklich eine wunderbare Geschichte, Herr Jopper.
Toll.
Diese Kolonialisierungsstory, die kam ja aus den Vereinigten Staaten jetzt auch in Bayonach zu uns. Und das ist ein Megathema. Kein Wunder, dass Claudia Roth und Annalena Baerbock irgendwie alle 2 Wochen nach Afrika gejettet sind und da wieder eine Figur übergeben haben. Und sich dann geschämt haben dafür, dass sie Deutsche sind, so 300 Jahre später.
Aber noch ein Klon auf dem Platz dagelassen haben.
Ja, ja, nochmal schön koloniale Tipps gegeben, wie man richtig scheißt. Das ist Annalena Baerbock, ey. Wirklich nicht zu glauben. So, aber jetzt kommen sie eben mit solchen Stories. Und diese Amo-Geschichte, wenn die so ist wie der Sklaverei-Experte, also einen Studiengang, den würde ich auch sofort streichen. Wenn das also so ist, wie der das sagt, dann ist es ein Mega-Beispiel dafür, dass denen einfach alle in den Kopf geschissen wurde. Weil die behaupten, wir wissen jetzt genau, was damals passiert ist und belegen das mit einer Biografie, die mal über ihn geschrieben wird. Wir lehnen aber die kolonialen Archive ab, denn das ist die spannende Detailfrage. Respektiert man das, was in den Archiven hinterlegt ist, was damals geschrieben wurde, oder baut man sich eine eigene Wahrheit, die dann mehr zu dieser Dekolonialisierungsgeschichte passt?
Ich glaube, die diese Straße umbenannt haben, haben vorher den Lebenslauf von Annalena Baerbock verfasst. Wir sind eigentlich auch schon fast durch mit dem ersten Teil, aber eine Geschichte haben wir noch für euch und die hat's in sich. Weiter geht's nämlich nicht in Deutschland, sondern in der Republik Moldau.
Wo man Sasal spricht.
Nein. Dort, da war die Regierung zusammengebrochen und es mussten neue gewählt werden, also neue Regierungsvertreter. Und T-Online berichtet: Schicksalswahl in Osteuropa. Sandos Partei gewinnt. Die proeuropäische Kraft PAS hat die Parlamentswahl in Moldau für sich entschieden. Die Partei der Präsidentin konnte die absolute Mehrheit holen, hauchdünn mit 50,03%.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte dazu: Russland konnte den Willen nicht brechen. Damit meinte sie, es habe den Versuch russischer Einflussnahme auf die Wahl gegeben.
Fun Fact: Die Wahlkommission hatte Anfang der Woche eine wichtige Oppositionspartei ausgeschlossen, die als pro-russisch galt.
Fun Fact: Die Wahlkommission hat am Freitagabend eine weitere Oppositionspartei von der Wahl ausgeschlossen, die als pro-russisch galt.
Fun Fact: Anfang der Woche gab es landesweit Razzien gegen Oppositionskräfte, die als pro-russisch galten.
Fun Fact: Hier seht ihr die offizielle Homepage der moldawischen Präsidentin. Dieses Foto entstand bei einem Termin mit der Open Society Foundation für Europa und Ostasien.
Und hier seht ihr die Präsidentin 2021 in New York, wie sie Alex Soros persönlich trifft, also den Sohn des berühmten George Soros.
Einen letzten Fun Fact haben wir noch. Und dafür müssen wir noch etwas ausholen.
Telegram hat über 900 Millionen User weltweit. Darunter sind Terroristen, Pädokriminelle und Drogendealer. Für viele gilt Telegram aber auch einfach als sicherer Messenger-Dienst für private Chats. Jetzt wurde Telegram-Gründer Pavel Durov in Frankreich festgenommen.
Das war vor einem Jahr. Durov wurde in Frankreich festgenommen, offiziell, weil man ihn zwingen wollte, gegen illegale Handlungen bei Telegram vorzugehen, weil er französische und EU-Gesetze nicht einhalten würde.
Am Sonntag, dem Tag der Wahl in Moldawien, hat er sich dann auf X zu Wort gemeldet. Und das lesen wir euch jetzt mal vor in der deutschen Übersetzung.
Vor etwa einem Jahr, als ich in Paris festsaß, kontaktierte mich der französische Geheimdienst über einen Mittelsmann und bat mich, der moldauischen Regierung dabei zu helfen, bestimmte Telegram-Kanäle im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen in Moldawien zu zensieren.
Nachdem wir die von den französischen und moldauischen Behörden gemeldeten Kanäle überprüft hatten, identifizierten wir einige, die eindeutig gegen unsere Regeln verstießen, und entfernten sie. Der Vermittler teilte mir dann mit, dass der französische Geheimdienst im Gegenzug für diese Zusammenarbeit dem Richter, der im August letzten Jahres meine Verhaftung angeordnet hatte, gute Dinge über mich sagen würde.
Dies war aus mehreren Gründen inakzeptabel. Wenn die Agentur tatsächlich Kontakt zum Richter aufnahm, stellte dies einen Versuch dar, sich in den Prozess einzumischen. Wenn sie dies nicht tat und lediglich behauptete, dies getan zu haben, nutzte sie meine rechtliche Situation in Frankreich aus, um die politische Entwicklung in Osteuropa zu beeinflussen. Ein Muster, das wir auch in Rumänien beobachten konnten.
Kurz darauf erhielt das Telegram-Team eine zweite Liste mit sogenannten problematischen moldauischen Kanälen. Im Gegensatz zur ersten Liste waren fast alle dieser Kanäle legitim und entsprachen vollständig unseren Regeln. Ihre einzige Gemeinsamkeit bestand darin, dass sie politische Positionen vertraten, die der französischen und moldauischen Regierung missfielen.
Wir haben es abgelehnt, dieser Bitte nachzukommen. Telegram bekennt sich zur Meinungsfreiheit und wird keine Inhalte aus politischen Gründen entfernen. Ich werde weiterhin jeden Versuch aufdecken, Telegram zur Zensur unserer Plattform zu drängen. Bleiben Sie dran.
Wow. Also ich muss mal sagen, starker Tweet von ihm. Hätte er vielleicht vor 2 Wochen veröffentlichen sollen, wenn er sich jetzt hier zum Hüter der Meinungsfreiheit aufspielt und sagt, damals vor einem Jahr wurde ich beeinflusst, ist das ein bisschen schwach am Tag der Wahl. Hätten die Leute sich vielleicht eine andere Meinung bilden können. Aber lassen wir uns noch mal kurz auf das zurückkommen, was er da gerade geschrieben hat. Haben französische Geheimdienste die Verhaftung von Durov genutzt, um die moldawische Innenpolitik zu beeinflussen?
Haben sie die Vorwürfe gegen Durov fingiert oder vorgeschoben, um eine Wahl in der EU zu beeinflussen?
Hat der französische Geheimdienst die französische Justiz gesteuert?
Haben die Franzosen Pavel Durov erst gekidnappt und dann erpresst, damit die EU sich Moldau schnappen kann?
Das klingt ja alles ganz schrecklich. Aber Leute, macht euch keine Sorgen. Die gute Seite hat ja gewonnen. Die Moldawen haben so abgestimmt, wie wir es mit ihnen abgestimmt haben.
So abstimmen ist für mich, dass man das mit dem anderen abstimmt und nicht einfach über seinen Kopf hinweg macht.
Tja, liebe Basta-Berlin-Gemeinde, so ist das. Herzlich willkommen in der besten EU der Welt. Herzlich willkommen im besten Deutschland aller Zeiten.
Machen wir alles ganz in Ruhe. Wir starten erstmal in unseren zweiten Themenblock. Und den beginnen wir ausnahmsweise mal mit einer wirklich guten Nachricht.
Statt um 0,1% steigt das Wachstum in diesem Jahr wohl um magere 0,2%. 2026 erwarten die Experten dann ein Wachstum von 1,3%. 2027 sind es 1,4%.
Wow, tolle Prognose. So sehen es die führenden deutschen Wirtschaftsinstitute in ihrem aktuellen Herbstgutachten. Leider handelt es sich dabei aber um systematischen Optimismus.
Ja, denn die gleichen deutschen Wirtschaftsinstitute lagen in den letzten 15 Jahren nur sehr selten richtig. Immer wieder mussten da die Prognosen später deutlich nach unten korrigiert werden. Und da wurden sie halt von der Realität wieder eingeholt.
Ja, da muss man doch was tun. Da brauchen wir doch jetzt eine Motivationswelle. Wir brauchen Aufbruchsstimmung. Wir brauchen Jens Spahn.
Trauen wir uns wieder mehr zu, dann tun es auch andere und damit bringen wir auch Deutschland voran.
Also das überzeugt mich irgendwie noch nicht so richtig.
Kein Problem, Marcel, die Motivation geht weiter. Wir legen nach. Nach CDU-Fraktionschef Spahn folgt sein SPD-Kollege Matthias Miersch.
Wir sind sicher, dass wir auch mit dem Haushalt 2026 dieses Land gerecht und sicher voranbringen werden. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Matthias Miersch, der Mann mit der Ausstrahlung einer kaputten Neonröhre auf den Fluren des Finanzamts. Nee, Benjamin, das überzeugt mich auch noch nicht so.
Ja, Marcel, das liegt aber nur daran, dass du es noch nicht oft genug gehört hast. Unsere schwarz-rote Angola-Koalition wird Deutschland voranbringen. Das sagen wirklich alle.
Die Koalition setzt in dieser Woche Prioritäten. Wir wollen Deutschland voranbringen. Wir wollen dieses Land fit machen für die Zukunft.
Deshalb werden wir mit dem Herbst der Reformen Deutschland wieder voranbringen.
Wir wollen Deutschland gemeinsam voranbringen.
Wir wollen Deutschland voranbringen.
Und sie wird Deutschland weiter voranbringen.
Wir wollen Deutschland voranbringen.
Mit diesem Haushalt wollen wir Deutschland wieder voranbringen.
Auf das, was unser Land voranbringt.
Ja, ihr habt richtig gehört. Der neue politische Werbeslogan von Union und SPD lautet Deutschland voranbringen. Hätte dieser Slogan eine Farbe, er wäre lichtgrau. Oder wie hieß noch diese andere super langweilige Farbe der CDU?
Die nennen wir Röndorf. Und hier steht Röndorf für Substanz, für Kompetenz und für Sicherheit.
Egal ob lichtgrau oder Röndorf, der neue Leitspruch der Koalition ist eine volle Katastrophe. Und weil sowohl Union als auch SPD ihren Abgeordneten aufgetragen haben, dieses Motto bei jeder Gelegenheit zu wiederholen, ist es einfach nur eine peinliche Megakatastrophe.
Ja, dabei hätte es so viele bessere Alternativen gegeben. Benjamin, Vorschläge?
Du meinst jetzt Alternativen für Deutschland? Da sind wir dann gleich bei Alles für Deutschland. Das hat sich aber nicht nur die SA, sondern auch Björn Höcke geschnappt.
Ah ja, stimmt. Das ist jetzt schon besetzt, der Spruch, ja. Aber es gibt ja auch Slogans, die nicht verboten sind, die wir aber recyceln können. Also irgendwas hat ja schon mal funktioniert, ne? Zum Beispiel Union und SPD, da werden Sie geholfen.
Ja, sehr schön. Oder bei Union und SPD fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker?
Auch gut.
Aber das alles trifft ja nicht den tatsächlichen Kern dieser Koalition. Vielleicht sowas wie Sonderschulden? Nicht immer, aber immer öfter.
Geiz ist geil, passt jedenfalls nicht, zumindest beim Thema Rüstung.
Einigen wir uns doch einfach auf Friedrich Merz, heute ein König.
All das tun wir, um das Land wieder nach vorn zu bringen.
Oh Gott, jetzt hat er auch noch seinen eigenen Slogan falsch zitiert. Das ist ja wirklich, da ist Hopfen und Malz verloren.
Was ist denn mit diesem anderen tollen Spruch, den Merz und die Regierung im Sommer dauernd wiederholt haben? Mhm. Wie war der noch gleich? Mhm. Ach ja, da wurde doch immer wieder von dem Herbst der Reformen gesprochen.
Ja, richtig. Immer und immer wieder. Der angekündigte Herbst der Reformen war der Dauerbrenner der Sommermonate. Doch was müssen wir denn da vor einer Woche in der Bild lesen? Spahn macht interne Ansage. Nix mehr mit Herbst der Reformen. Unionsfraktion rückt von Versprechen des Kanzlers ab.
Zur Begründung hieß es, bis Ende des Jahres seien leider doch keine großen Reformschritte zu erwarten. Hm. Im Gegenteil, wenn es um Änderungen bei Sozialstaat, Mietkosten oder Bürgergeld geht, wird eher mit Herbst 2026 gerechnet, frühestens.
Vielleicht ist das ja dann der Herbst der Reformen, aber dann auch wirklich. Mal im Ernst, wen wollt ihr denn eigentlich verarschen? Pardon, aber so deutlich muss man das einfach mal sagen.
Ja, das muss man, denn die Lage ist ernst. Sehr ernst sogar. Hier zwei aktuelle Meldungen, die dafür symbolisch sind. Die Tagesschau berichtet.
Ja, noch aber lahmt die Konjunktur und das spüren die deutschen Autobauer und ihre Zulieferer. Der weltgrößte ist Bosch. Das Unternehmen hat weitere Sparmaßnahmen angekündigt. Bis 2030 sollen 13.000 Stellen gestrichen werden, vor allem an deutschen Standorten der Kernsparte Mobility.
Bei der Lufthansa sollen bis zum Jahr 2030 4.000 Stellen vor allem in der Verwaltung wegfallen.
Tausende Stellen sollen etwa auch bei Siemens, Audi oder Daimler wegfallen. Innerhalb der vergangenen 12 Monate wurden allein in der deutschen Industrie rund 100.000 Arbeitsplätze gestrichen. Bis Jahresende könnten es laut dem Beratungsunternehmen EY weitere 70.000 sein.
Die Zahl der Arbeitslosen ist zuletzt erstmals seit 10 Jahren über die offizielle Schwelle von 3 Millionen gestiegen. Das Problem liegt aber nicht nur in den Entlassungen.
Nee, denn es werden nicht nur reihenweise bestehende Stellen abgebaut, es werden auch insgesamt deutlich weniger neue Stellen geschaffen, NTV berichtet. Die Krise am Arbeitsmarkt liegt nicht darin, dass derzeit außergewöhnlich viele Menschen ihre Jobs verlieren, sondern darin, dass diejenigen, die Arbeit suchen, besonders schlechte Chancen haben, einen Job zu finden. Die Arbeitsagentur nennt das Abgangschance aus Arbeitslosigkeit.
Und diese Chance, einen neuen Job zu finden, lag zuletzt bei durchschnittlich 5,6%. Das ist sogar schlechter als auf dem Höhepunkt der Corona-Zeit. 2019 lag der Wert noch bei über 7-8%, was übrigens auch schon wenig ist.
Ja, das stimmt. Der EU-Durchschnitt liegt für ein Quartal bei knapp 24%. Das hat aber übrigens nicht nur etwas mit Deutschlands Wirtschaftsschwäche zu tun, sondern auch damit, dass es in vielen anderen EU-Staaten deutlich unbequemer ist, arbeitslos zu sein.
Und sind wir mal ehrlich, das mit der Jobvermittlung klappt bei der Arbeitsagentur auch nur so semi-gut. Was wäre das, keine Arbeits-, sondern eine Werbeagentur? Dann würde sie vermutlich Slogans wie Deutschland voranbringen erfinden.
Aber keine Sorge, alles ist gut. Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk erfahren wir jeden Tag, was unsere wirklichen Probleme sind. Also da wären etwa Putin, Trump und die AfD.
Wie diese doch recht regierungstreue Berichterstattung zustande kommt, das haben bereits diverse Aussteiger erzählt, wie Critical Cat oder Alexander Teske. Nun hat aber auch ein aktiver Öffis-Journalist interessante Aussagen gemacht. Und zwar nicht irgendwo, sondern bei einer Anhörung im Landtag von Nordrhein-Westfalen. News berichtet.
Es waren zahlreiche Sachverständige geladen und einer von ihnen, Andreas Halbach. Andreas Halbach, der seit 20 Jahren für das ZDF-Magazin Frontal berichtet. Und Halbach sagt nun eben, die Intendanten herrschen im Sender wie Bischöfe in der Kirche.
So gab Halbach zu, er selbst wurde immer wieder an Recherchen gehindert, etwa wenn er einen kritischen Blick auf die Asylpolitik werfen wollte oder auch als er über die Veruntreuung und Vetternwirtschaft der ehemaligen RBB-Intendantin Patricia Schlesinger recherchierte.
Und mit kritischen Journalisten geht man bei den Öffis nicht gerade zaghaft um. Das sagt zumindest Andreas Halbach im Landtagsausschuss.
Sie fragen nach Einschüchterungsversuche gegen Kritiker. Da muss ich sagen, ja, die gibt's. Ich habe Fälle recherchiert im WDR und im ZDF. Den WDR-Fall halte ich für sehr eklatant. Der Kollege hat intern Kritik geübt und hat
nach 23-jähriger Mitarbeit die fristlose Kündigung erhalten.
Oh, dann wären eure Bastelungs aber schon nach 23 Sekunden entlassen worden. Ja. Da stellt sich die Frage, hat der Mitarbeiter 23 Jahre lang einfach mitgemacht? Oder war er Chefredakteur des NDR-Magazins Klar?
Letzteres können wir verneinen, aber das bringt uns jetzt noch einmal zu dem Fall Julia Ruß. Wir hatten in der vergangenen Ausgabe ja ausgiebig darüber berichtet. Nach mehreren kritischen Folgen, etwa über Migration, musste sie vom NDR dann gehen.
Das Ganze hat sich aber nochmal weitergedreht, denn vergangenen Freitag tagte zu der Causa Julia Ruß der NDR-Rundfunkrat. Dort wurde kontrovers über den Fall diskutiert. Die Versammlung wurde live auf der Internetseite des Senders übertragen.
Und danach auch auf YouTube veröffentlicht, kurze Zeit später aber vom NDR gecancelt. Der hat sich wegen Urheberrechtsverletzungen da geltend gemacht.
Ja,
weg war das Video.
Ja, zu Recht. Kann ja nicht jeder den heißen Scheiß vom NDR bei YouTube zeigen.
Ist völlig richtig.
Weißt du, woran mich diese Sitzung vom NDR-Rundfunkrat erinnert hat? So ein kleines bisschen an den AfD-Kreisvorstand in Goslar. Wir sprachen am Montag im Wochenstart darüber. Da zerlegen die sich einfach auf offener Bühne. Ich habe alles daran geliebt.
Großartig. Ja. Vielleicht waren aber einfach die Reaktionen auf die Sitzung zu heftig und deswegen weg.
Ja, aber natürlich haben wir die Mitschnitte für euch. Mhm. Die geben einen guten Einblick auf das Geschehen auf den Fluren des Norddeutschen Rundfunks. Zu Wort kommt unter anderem der ehemalige Klar-Redakteur Thomas Bertner.
Weil sachliche Kritik an dem Format kann man immer üben. Haben wir alles richtig gemacht? Mit Sicherheit nicht. Aber um sachliche Kritik ging es irgendwann nicht mehr. Ich hatte dann früh den Eindruck, auch schon an dem grünen Donnerstag in dieser aufgeheizten Debatte, dass wir hier Teil einer größeren Diskussion um Demokratie und sozusagen AfD-Eingrenzung gingen, wo wir nie hin wollten und was wir auch mit dem Format nie gemacht haben.
Tja, Freunde, aber genau das ist das Problem. In dem Verständnis vieler Linker und Grüner ist jeder, der nicht progressiv links und grün ist, automatisch rechts. Und damit natürlich ein AfD-Anhänger.
Damit werden massenweise Menschen, die sich vorher vielleicht als konservativ, politisch, neutral oder sogar teilweise als links gesehen haben, plötzlich in eine Nazi-Ecke gestellt. Zu den Schmuddelkindern von der AfD.
Spiel nicht mit den Schmuddelkindern. Und genau das verdeutlichten dann auch zahlreiche NDR-Mitarbeiter gegenüber Julia Ruß und ihrer kompletten Redaktion. Thomas Bertner sagt weiter.
Wir als Redaktion sind danach durch eine ganz schwere Zeit gegangen. Ich habe weinende Teammitglieder gehabt. Ich habe Menschen gehabt, die nicht mehr in den Dienst gekommen sind und lieber von zu Hause gearbeitet haben, weil sie von Kollegen direkt und indirekt beschimpft worden sind. Seid ihr in der AfD, seid ihr sonst etwas? Das war etwas, das war ein Tiefpunkt in der Debattenkultur in diesem Haus. Und ich bin seit 32 Jahren schon beim NDR.
Seit 32 Jahren ist Herr Bertner also beim NDR. Wird wahrscheinlich bei 32 Jahren bleiben.
Ja, besonders spannend waren bei der Sitzung aber nicht nur die Ausführungen des Herrn Bertner, sondern auch andere wichtige Akteure des NDR-Rundfunkrats. Apollo News hat dazu ein schönes Plakat gebastelt. Wir blenden das mal ein. Das NDR-Komplott. Und wir sehen da die Köpfe von drei ganz bestimmten Damen. Die hatten wir euch auch teilweise in der vergangenen Woche schon vorgestellt. Nun haben wir auch ihre Aussagen in der Sitzung des NDR-Fernsehrats. Und die lassen sehr tief blicken.
Wir beginnen mit Dr. Ann-Kathrin Transziska, Vorsitzende des NDR-Programmausschusses. Außerdem Geschäftsführerin der NGO ProFem, die sich vor allem für weibliche Migranten einsetzt.
Auch sie?
Es gibt auch wirklich für jedes noch eine kleine NGO.
Eine Nische, ja.
Ich glaube, es gibt auch eine NGO für weibliche Migranten mit Sprachfehler. Nennt sich Vereinte Nationen.
Aber die gute Frau, die meldet sich bei der Anhörung ebenfalls zu Wort. Von Selbstkritik ist dabei aber keine Spur, ganz im Gegenteil.
Die Irritation der letzten anderthalb Wochen ist hauptsächlich durch das Agieren von Frau Ruß entstanden. Sie hat gerade ein Buch veröffentlicht, das sich jetzt sehr gut verkauft. Sie feiert das und auch diesen Zusammenhang sehr deutlich und fröhlich auf Instagram, kann man dann nachlesen. Und das finde ich schon ein wenig sonderbar.
Spannend auch der Aufkleber auf ihrem Laptop. Eat the rich, fresst die Reichen. Sehr aufschlussreich.
Und was Frau Dr. Transziska hier betreibt, ist eine klassische Täter-Opfer-Umkehr. Es habe ein Geschmäckle, dass Julia Ruß ja jetzt ganz viel Aufmerksamkeit für ihr neues Buch bekäme. Ja, vielleicht, liebe Frau Transziska, gönnen Sie der jungen Kollegin aber auch einfach nicht den Erfolg.
Und wie gesagt, es geht hier nicht nur um Julia Ruß, es geht um die gesamte Klar-Redaktion, um politische Ausrichtung und Kritikfähigkeit. Das verstehen die einstigen Wortführerinnen der Anti-Klar-Kampagne aber nicht und sie wollen es auch nicht.
Dazu gehört auch Sandra Goldschmidt. Die hatten wir euch letzte Woche schon vorgestellt. Hamburger Verdi-Chefin, Grüne-Mitglied, stellvertretende Vorsitzende des Rundfunkrats. Und sie sagt bei der Sitzung, um mich herum tobt ein Sturm aus Hass, Drohungen und Verleumdungen, der durch jede Interaktion nur noch lauter und wilder wird. Also halte ich mich seit Tagen zurück, zensiere mich selbst, verzichte auf mein Recht auf freie Meinungsäußerung.
Das ist doch schon wieder eine Täter-Opfer-Umkehr. Nach dem Motto, ich habe nur meine Pflicht getan und jetzt komme ich deswegen auch noch Gegenwind. Übrigens, Drohungen finden wir auch ziemlich daneben, das ist mies. Aber genauso mies ist offensichtlich Ihre Auffassung von ausgewogener Berichterstattung.
Aber Dunja Hayali hat doch gesagt, man kann in Deutschland alles sagen, man muss halt bloß das Echo vertragen.
Reizt mich nicht.
Ist das jetzt nicht eine Form von Echo? Über die NDR-Moderatorin Anja Reschke hatten wir in diesem Zusammenhang ja bereits berichtet. Außerdem haben wir euer Blut heute schon genug in Wallung gebracht. Aber eine haben wir noch. diese Dame hier.
Mein Name ist Eva Hubert. Ich war 18 Jahre lang die Geschäftsführerin der Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein. Jetzt bin ich in Ruhestand.
Im Ruhestand ja, aber sehr umtriebig. Eva Hubert, Mitglied im NDR-Programmbeirat und Mitglied im Landesverband der Grünen in Hamburg.
Ja, da der NDR die komplette Sitzung bei YouTube ja leider hat löschen lassen, haben wir den Redebeitrag von Frau Hubert leider nicht finden können, Bewegtbild. Hm. Aber wir haben es als Zitat.
Ja, sie sagte laut Apollo News, sie haben so ein diffuses Bild dargestellt, als wenn der NDR nicht differenziert genug ist. Tagesschau, Tagesthemen, die diversen Journale, Hörfunk, Fernsehen. Also da haben sie wirklich ein sehr, sehr breites Spektrum.
Das Spektrum ist so breit, da hat er selbst ein Staubkorn Platzangst. Und das Schlimme daran ist, Frau Hubert glaubt das wirklich. Mhm. Für sie ist es bereits Meinungsvielfalt, wenn der eine sagt, wir bringen Deutschland voran und der andere, wir bringen Deutschland nach vorne.
Übrigens verweist sie dabei auch auf die USA, Polen, Ungarn. Deshalb müsste man hierzulande für die Unabhängigkeit der Presse kämpfen. Frau Huberts, wie unabhängig ist ein Medium, wenn im obersten Gremium etliche Parteimitglieder sitzen, vor allem von ihrer Partei?
Wie breit ist die Meinungsvielfalt, wenn Kritik an Migration, Aufrüstung, Corona-Politik oder Energiewende praktisch nicht vorkommt? Das steht im krassen Gegensatz zu dem, was immer mehr Menschen auf der Straße sehen, denken und fühlen.
Deren Geld sie ja gerne nehmen, deren Meinungen wollen sie aber nicht abbilden. Schon gar nicht in Tagesschau, Tagesthemen oder den diversen Journalen. Denn das könnte ja den Falschen in die Hände spielen. Und falsch sind in ihren Augen alle, die ihr Kreuz nicht bei der SPD, bei den Grünen und Linken machen.
Ihre Botschaft über Generationen hinweg klar und gegen die AfD.
Die sind hier und wir wollen die nicht.
Aber halbieren kann man sie.
Das ist jetzt nicht zu ernsthaft. Och Mann.
Och Mann.
Och Mann. Ja, so ist das.
Und damit sind wir auch schon wieder durch für heute. Basta Berlin mit einem Einheitsspezial. Nächstes Jahr gibt es dann übrigens einen neuen Feiertag. Der nennt sich dann Tag der deutschen Abspaltung. Wird aber nur in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt gefeiert nach den nächsten Landtagswahlen. Die Basta Berlin-Gemeinde bleibt jedenfalls stabil geeint und das ist auch gut so.
Und ob ich das passt oder nicht, ist mir vollkommen Latte. Ihr denkt, mir geht's darum, beliebt zu sein? Am Arsch, denn das hieb ich nicht. Es geht darum, was zu verändern.
So ist es. Und genau daran wollen wir auch in der kommenden Woche wieder arbeiten.
Jo.
Und dabei sind wir uns wirklich völlig einig. Liebe Kontrafunk-Zuhörer, wir freuen uns dann auf eine gemeinsame Folge 294. Ich bin dabei. Ich bin Benjamin Gräume. Bis dann.
Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin. Und tschüss.
Basta, basta, Schluss aus Ende, Feierabend, jetzt sofort. Berlin braucht dringend eine Wende, denken ist der neue Sport. Denn die Werte hier im Westen, diesem Abenteuerland, sind die selbsternannten Besten. Bitte, wo bleibt der Verstand?
Basta Berlin, der alternativlose Podcast.